Das ist «Flirren», ein Podcast über Utopien von der Vera und der Cami.
Guten Morgen, Cami.
Hallo Vera. Ja, guten Morgen, trifft es nicht schlecht. Ich bin recht müde noch.
Ja, und für mich ist eigentlich eher Vormittag.
Ja, das stimmt. Da trifft sich eigentlich heute wieder. Also, ich weiß nicht, haben wir das schon mal gehabt. Passt aber zum heutigen Thema. Die Vera ist Lerche, sagt man
ja,
dann, gell?
Ja, ich bin ein Morgenmensch.
Und ich bin eine Eule, ein Nachtmensch. Und man sagt scheinbar, dass irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr die ganz genaue Prozentaufteilung, aber ich glaube, so 10% sind Lerche und 10% oder so sind Eule. Und die restlichen 80% der Leute sind anpassungsfähig. Ich weiß nicht, ob du wirklich ein Lerche bist oder anpassungsfähig, das musst du mir sagen. Aber ich bin eine üble Eule.
Die üble Eule.
Die üble Eule.
Das geht nur auf Schweizerdeutsch. Üble. Ja, nein, ich glaube auch. Ich bin jetzt noch erstaunt über diese Zahl. Aber im Sinne von, ich habe irgendwie das Gefühl, es hat auch mal geheissen, dass eben viele Leute heutzutage wie Eulen, ja mal, das stimmt, das würde ich das unterstützen, dass viele Eulen sind, weil unsere Gesellschaft auch ein bisschen auf Eulen ausgelegt ist, im Sinne von früher, wo du noch keine Elektrizität gehabt hast oder so, ist man halt einfach ins Bett gegangen, wenn es dann dunkel geworden ist. Ganz früher, meine ich jetzt. Und jetzt, heutzutage, kannst ja du die ganze Nacht eigentlich alles machen, was du auch am Tag kannst machen.
Ich hätte jetzt aber lustigerweise eher gesagt, unsere Gesellschaft sei mehr auf Lerchen ausgerichtet, weil ja die Arbeitswelt
und Schule und so
und Schule und so ist wiederum sehr zu früh. Auf das komme ich, das ist lustigerweise heute auch noch mal das Thema.
Ja, wir reden heute über Zeit.
Wir reden über Zeit.
Ja, wir haben völlig unwillkürlich sind wir eigentlich total im Thema Zeit
eingestiegen.
Und ja, Cami hat uns ein Buch von der Theresa Bücker durchgackert.
Hey,
und du hast mir eben das letzte Mal gesagt, bei dir hat es die Zeit gegeben vor dem Buch, alle Zeit von der Theresa Bücker, und die Zeit nach dem Buch.
Ja,
also
es ist wirklich,
hat das tief bewegt.
Absolut. Es geht um Zeitgerechtigkeit. Und der Blick von der Zeitgerechtigkeit hat mich irgendwie, also sagen wir es mal so, es ist sehr allumfassend. Weil die Zeit ist ja auch in unserem Leben etwas extrem allumfassendes. Und eigentlich kann man fast all meine wichtigen politischen Gedanken, Bewegungen auch einfach vom Blickpunkt von der Zeitgerechtigkeit anschauen und kommt dann eigentlich darauf, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich glaube, das meine ich auch so mit, dort hat es mein Denken extrem verändert. Weil vieles gar nicht möglich ist ohne die Überlegung. Also es geht darum, also zum einen eben ist Zeit extrem kostbar und das ist uns, glaube ich, häufig, also so zuckerdeutlich, spruchmässig ist uns das bewusst.
Also du meinst so Kalenderspruch?
Ja, genau.
Zuckerdeutli-Sprich.
Ja.
Habe ich aber schon lange kein Zuckerdeutli mehr
gehabt. Das gibt es nicht mehr so viel.
Ah, oder die einen Tees, die haben doch auch immer die
Yogi-Tees.
Yogi-Tees haben doch auch immer die lustigen Kalendersprüche. Ich glaube, auf Kalendersprüche komme ich dann später auch noch.
Ist gut, hey, wir sind nur am Anteaser heute. Also so auf der Ebene ist uns ja bewusst, aber es hat zum Beispiel bei Theresa Bücker den Satz drin, mit den Sachen, wo wir die meiste Zeit verbringen, das ist eigentlich unser Leben.
Ja, das ist ja eine sehr banale Aussage irgendwie.
Aber es hat gleich etwas so in dieser Härte, und ich fand, ja, voll, weil oft funktionieren wir ja gleich anders und denken dann, ja, aber am Wochenende oder wenn ich dann ins Rentenalter komme oder wenn ich dann mal Ferien habe, dann tue ich
dann Zeit für Seb und dieses.
Und das bin dann ich oder so. Aber eigentlich in dieser Härte, die in diesem Satz steckt, finde ich, ja, so, oder findet auch das Buch, so muss man das eigentlich auch ein bisschen anschauen. Und darum müssen wir auch dafür kämpfen, dass wir unsere Zeit so verwenden können, wie sie für uns und für unsere Gesellschaft sinnvoll ist. Mhm. Und das geht es eigentlich bei dem Anliegen. Ganz basic gesagt. Und Zeit braucht es für extrem basic Grundwerte, die wir immer sehr hoch halten, wie Freiheit, Gleichberechtigung, inklusive und partizipative Demokratie und sowie auch persönliche Aspekte wie gute Freunde oder Gesundheit. Braucht es Zeit?
Das ist so wie Beziehung zu anderen, Beziehung zu uns selber, also zum das pflegen, zum Gemeinschaft
pflegen
und also ja, überhaupt erst ja, Gemeinschaft aufbauen, Gemeinschaft pflegen.
Genau, ja, genau das. Und auch bei der Demokratie, wenn ich mich, dass ich mich kann einbringen in diesen Prozess. Für das brauche ich Zeit. Zeit, mich zu informieren, Zeit, mit anderen darüber zu reden, Zeit, abstimmen zu können und so weiter. Darum, alles Zeitpolitische ist eigentlich die Grundlage für all die Werte, die wir im Politischen oft hochhalten, wo man aber, wie muss sagen, und darum meine ich, sage, mein Denken in die Richtung auch so ein bisschen verändert, es sind oft leere Worthülsen, wenn die Zeit dafür nicht da ist. Ja. Oder man gesellschaftlich den Leuten die Zeit nicht ermöglicht. Und extrem viele wichtige auch Gerechtigkeitsfragen, wo dann aufgespalten werden die feministischen Themen oder Race- und Gender-Themen oder Class-Themen, lassen sich eigentlich auch wieder extrem auf Zeit abbrechen. Also, wem wird welche Zeit für was zugestanden? Wir haben das letztes Mal jetzt beim Care schon mal aufgegriffen, oder? Wenn ich jetzt als Frau viel häufiger Hausarbeit und so weiter in der Gesellschaft mache, die nicht bezahlt ist, und durch das weniger Zeit habe, freie Zeit zur Entfaltung in meiner Freizeit, oder zu mich eben engagieren, dann werde ich wie ein Stück weit vom politischen Prozess je nachdem auch ausgeschlossen. Oder eben Altersarmut, was dann wieder auch ein Klassenthema ist und so weiter. Das hat ja dann alles wieder mit Zeitgerechtigkeit zu tun. Ist das jetzt verständlich gewesen?
Ja, lustigerweise, es ist wirklich, ich schaue dich ein bisschen so, genau, ich schaue dich so ein bisschen gehäuselt an. Und zwar, ich habe mir ja natürlich jetzt auch viel Gedanken über die Zeit gemacht und habe gemerkt, dass für mich, also wie so über die Zeit reden und über die Zeit nachdenken, in meinem Hirn gibt es ständig wie so Stolperungen und so Verwirrungen und ich habe dann wie so überlegt, so, hey, wieso kann ich kann irgendwie nicht so gut über die Zeit nachdenken. Habe ich wieso gemerkt? Oder auch über die Zeit reden. Ich habe dann eben auch versucht,
ich glaube, ich kann dir Alltag, helfen.
Voll. Ich habe versucht, in meinem Alltag darüber zu schwätzen. Du, ja, wie siehst du das mit dem Thema Zeit und in unserer Gesellschaft? Und habe dann wieso gemerkt, okay, irgendetwas, ich muss irgendeinen Knopf, den ich in meinem Hirn habe, den muss ich jetzt wie auf die Spur kommen. Dass ich wieso gemerkt habe, aha, es entgleitet mir ständig wieder, wenn ich über die Zeit nachdenke, weil ja, eben, was ist denn Zeit? Zeit, ich kann es eigentlich weder anlangen, noch sehen, noch kann ich sagen, für mich ist Zeit das und das und was ist denn Zeit für dich? Ich finde, wieso, wenn man so über den ganz grossen Begriff redet, ohne ihn so klar wie auch einzuteilen in irgendeine Situation oder auf eine gewisse Biografie oder eben in ein Thema im Sinn von Gerechtigkeit oder Zugang. Wenn ich es nicht ganz konkret mache, von welcher Zeit ich rede, kann ich wie gar nicht darüber reden oder darüber nachdenken. Ich glaube, das ist wie ein Teil von dem, was für mich dann auch schwierig jetzt gemacht hat.
Es ist halt häufig paradox, oder? Ich meine, oft gibt es die Aussage, ich habe keine Zeit. Das Thema jetzt übersetzt auf Theresa Bücker Zeitarmut, wo wir häufig fühlen, ist ja eigentlich ein Paradox, weil wir haben natürlich alle Zeit.
Ja. Alle haben genau gleich viel Zeit.
Und einfach alle haben genau gleich viel Zeit. Ich komme jetzt gerade darauf, ja. Es gibt auch Zeitverwendungsstudien, die das dann genau analysieren, ja. Eben, was gibt es denn für Formen von Zeiten und wie werden die verwendet. Und das, was natürlich darum geht, nachdem wir so ein bisschen mehr streben, oder die wertvolle Zeit, ist eben die freie Zeit. Oder
ja.
Auch das ist ein missverständlicher Begriff. Sie verwendet dort auch den Begriff Zeit zur Entfaltung. Und das ist die Zeit, die uns bei Zeitarmut fehlt oder genommen wird. Und das ist die Zeit zur freien Entfaltung, die wir brauchen, um uns zu regenerieren, die wir brauchen, um uns zu engagieren, die wir vielleicht auch einfach mal nichts machen können. Ja. Das ist die wertvolle Zeit, die wir davon reden. Und ich meine, dort ist natürlich eine riesige Frage, oder dort wird es eben auch wieder schnell politisch. Wieso haben wir die Zeit gefühlt nicht?
Ja. Ja.
Also wo stehen wir uns vielleicht selber im Weg?
Mega.
Wo sind strukturelle Probleme? Wo sind es eben auch gesellschaftliche Probleme? Dass wenn ich Leute schlechter zahle, die mehr Zeit brauchen, um überhaupt auf ein existenzsicherndes Einkommen zu brauchen, wo sie in die Arbeit stecken.
Mhm. Ja, und ich finde es mega wichtig, was du sagst mit der Zeitarmut. Im Sinne von, dass man es wirklich muss verbinden mit dem Zeit zur freien Entfaltung. Weil wo ich dann darüber nachgedacht habe, so von wegen, ja, wer hat denn Zeitnot? Also wer hat denn keine Zeit? Und dort ist mir dann so aufgefallen, meistens, wenn ich mit Menschen darüber rede, die mir sagen, ja, weißt, ich habe keine Zeit, ich kann es eben ausstrengen, ich habe so viel zu tun. Das sind meistens mega privilegierte Leute, die meistens relativ gute Jobs haben, vielleicht nicht 100% arbeiten, aber halt auch ein grosses soziales Umfeld haben, kulturell mega interessiert sind, vielleicht sogar ja, auch engagiert sind, vielleicht auch sozial engagiert sind, aber wo ich dann wie so das Gefühl habe, ja, du liessest dir ein Stück weit halt auch aus, dass deine ganze, sage ich jetzt, Freizeit, dass du die auch mega verplanst und dass du die ganze Zeit unterwegs bist und mega busy bist. Und es ist auch wie so etwas, was in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen, also es gibt dir auch viel soziales Ansehen, wenn du die ganze Zeit beschäftigt Absolut. Bist. Und habe dann wie so versucht zu überlegen, ja gut, aber jetzt jemand, der im Asylverfahren ist oder jemand, der auf der Flucht ist oder jemand, der Sozialhilfe bezieht oder jemand, der chronisch krank ist. Die Leute haben ja dumm gesagt, mega viel Zeit.
Aber sie können nicht so frei darüber verfügen.
Genau, also was ich jetzt auch, ich möchte die Klammer machen, also viele Leute sind dann zum Beispiel mega fest auch beschäftigt mit eben zum Papierkram erledigen, zum Doktor gehen und. Es heisst nicht, dass die Leute wirklich dann einfach die ganze Zeit sozusagen können nichts tun. Aber die Frage ist ja auch ein bisschen, habe ich überhaupt dann eben auch wieder gewisse Privilegien oder habe ich überhaupt, wird mir zugestanden, dass ich darf etwas in dieser Zeit machen, wo ich im Leben bin. Also jemand in einem Asylverfahren darf gar nicht arbeiten, darf gar nicht unterwegs sein, hat auch kein Geld, um sich irgendwie zu bewegen, Leute zu treffen, wo man nicht findet oder so. Und dort merke ich schon, ist dann eben so das Zeitnot-Ding, ist recht ein problematischer Begriff auch.
Ja, ich finde dort wirklich Ihren Begriff von Zeit zur freien Entfaltung sehr, sehr passend, weil, wie du gesagt hast, jetzt Leute in einem Asylverfahren haben freie Zeit. Das Beispiel bringt sie sogar explizit.
Ja, okay.
Aber sie haben nicht Zeit zur freien Entfaltung. Weil eben, sie können keinen Job machen. Sie haben extrem viel Wartezeit, wo sie angewiesen sind auf was andere, also was zurückkommt. Sie haben kein Geld, eben, um die Hobbys und so zu machen. Und wie du auch sagst, andere haben wiederum das Zeitnotgefühl, weil es extrem prestige verbunden ist oder in einer gewissen Gesellschaft auch erwartet wird, dass du dich kulturell bildest und dabei bist. Und dann ist es eben auch nicht in dem Sinn freie Zeit.
Aha.
Und auch nicht unbedingt Zeit zur freien Entfaltung. Obwohl, das ist auch etwas, was du eben für eine Haltung selber dazu einnimmst. Also in dem Punkt hat man es manchmal auch ein bisschen selber in der Hand. Aber dort ist halt unser Begriff von Zeit, da kommen wir am Schluss auch noch mal drauf. Ich glaube, für das braucht es auch noch mal ein bisschen Vorlauf. Aber ist natürlich auch sehr vom Kapitalismus geprägt.
Ja. Also genau, das ist...
Also sogar die freie Zeit, die wir in dieser Gesellschaft bekommen, verwenden wir dann oft zur eben zum Beispiel Steigerung von unserem eigenen Wert, in grossen Anführungszeichen.
Ja, voll.
Genau, aber ich mache jetzt einen Ausflug zu den genauen Definitionen von den verschiedenen Zeiten. Wir haben es ja schon gesagt, das Ideal wäre Zeit zur freien Entfaltung. Aber welche Zeiten, von welchen Zeiten redet man überhaupt bei so einer Zeitbudgetstudie? Also da gibt es 6 verschiedene Typen, die gemessen werden. Dass Leute werden gefragt, dass sie über eine gewisse Zeit wirklich ihre Zeiten genau aufschreiben, für welche 6 Formen von Tätigkeiten sie verwenden. Also da gibt es Erwerbsarbeit oder Ausbildung, dann gibt es Hausarbeit, dann gibt es Kinderbetreuung oder Pflege, also Care, dann gibt es Schlafen, dann gibt es Freizeit, dann gibt es süchtige Eigenzeit.
Ja.
Süchtige Eigenzeit heisst alles wie Körperpflege oder Essen oder so Sachen, die du wie musst irgendwann machen. Aber man jetzt nicht in dem Sinn als freie Zeit kann definieren.
Also das ist das, was wir letztes Mal auch so ein bisschen noch davon hatten. Genau. So, dass sich selber eigentlich reproduzieren, sich selber regenerieren, dass man überhaupt alle anderen Sachen eigentlich machen kann. So ein bisschen die Grundlage von sich um sich kümmern.
Genau. Und anhand von diesen Bemessungen kommen dann eigentlich die Studien sehr oft darauf, dass wir überhaupt keine Zeitnot haben.
Mhm.
Und ja, dort liegen halt ein paar Probleme von dieser Art von Zeitmessung zu Grund, warum die auf diese lustige Aussage kommen, dass wir eigentlich alle völlig genug Zeit haben.
Genau, das ist, wir haben eigentlich Zeitwohlstand. Ist das Ihre, wäre das die Umkehrung?
Also sage, zumindest wird gesagt, ja, man hat nicht mehr, weniger Zeit als früher und eigentlich müsste das ja lange. Also ich weiß jetzt nicht mehr, also, wie es ja gar nicht zutrifft, habe ich mir die Zahlen gar nicht gemerkt. Aber sie kommen wie am Schluss raus und sagen, hey, die Leute haben doch immerhin irgendwie 8 Stunden freie Zeit am Tag.
Mhm.
Ist ja völlig okay.
Ja.
Es sind nicht 8, es sind glaube ich 5 oder so. Aber sie kommen wie so auf eine Zahl, wo du denkst, so, hey, 5 Stunden freie Zeit. Das müsste doch eigentlich voll lange.
Ja. Und Theresa Bücker tut das aber so ein bisschen
auseinandernehmen
und findet dann so ein bisschen, da hat es ein paar Hunde begraben.
Genau. Das eine ist, dass das, was dann das Wochenende dann auf, also es ist nicht ein Wochentag gemeint, sondern auch das Wochenende wird dann mit reingeteilt, wie in den Schnitt, von was du quasi im Schnitt an Zeit hast. Und da gibt es auch so Fragen wie, Wochenende bei Familie wird dann als freie Zeit eingerechnet. Obwohl, auch wenn du mit den Kindern unterwegs bist, ist natürlich die Frage, ist jetzt das Care-Zeit oder Freizeit? Ich weiss die Antwort nicht, ich habe jetzt da nicht mal eine Haltung dazu.
Ja.
Aber es ist mehr so, da kommst du dann gleich auf so einen Freizeitbegriff, oder wenn du jetzt deine pflegebedürftigen Angehörigen in deiner Freizeit besuchst. Genau, es ist so ein bisschen. Dort merkt man, der Care-Begriff ist halt ein bisschen schwierig zu fassen. Wie weit geht das?
Ja.
Wie nimmt man ihn rein? Das ist das eine Problem. Das andere finde ich sehr lustig und hat einen herzigen Namen. Das sind Zeitkonfetti.
Mhm.
Und zwar wird bei diesen Studien in 10 Minuten Einheiten gemessen.
Ja.
Also du sagst immer, für was du die 10 Minuten gebraucht hast. Und ganz häufig hat man halt irgendwo mal schnell 10 Minuten nichts zu tun.
Ja.
Und das geht dann unter freie Zeit. Das ist ja dann aber nicht freie Zeit, wo du...
Du fühlst das halt dann nicht, oder? Wenn du jeden Tag 10 mal 10 Minuten wartest oder ein bisschen rumhängst oder so. Gleichzeitig ist es ja schon auch ein bisschen so, dass wenn ich die wahrscheinlich achtsam sozusagen mir das würde vor Augen führen, so, hey, jetzt bin ich einfach da und kann einfach ein bisschen tagträumen oder rumstaunen oder so. Also ich glaube, dann hättest du das Bewusstsein vielleicht auch ein bisschen mehr noch, aber ich glaube, meistens nehmen wir das ja dann nicht einmal wahr.
Meistens nehmen wir es nicht einmal wahr und gleichzeitig sagt sie jetzt, das würde ich glaube unterschreiben, so richtig etwas bringen vom Gefühl von Erholung oder so.
Mhm. Tut es nicht so, Mensch.
Also das ist ja nicht in dem Sinn Zeit zur freien Verfügung, weil in diesen 10 Minuten auch nicht so viel kannst machen.
Yeah.
Also, klar. Eben auch dort ist natürlich, wenn du tief durchatmest an der Bushaltestelle und sagst, ich mache jetzt eine Nachtsamkeitübung oder lasse meine Gedanken schweifen. Oder
Vögel beobachten.
Oder du Vögel beobachten. Kann das durchaus einen positiven Effekt haben. Ja. Dort bringt sie auch den Begriff halt, das ist noch herzig, von Me-Time mit ihnen, wo in unserer Gesellschaft häufig verwendet wird, weil ich wie so ein bisschen die einzige Verklausulierung noch ist für eine Zeit, wo man nicht muss angeben muss, für was man sie braucht.
Also jetzt nicht in Bezug nicht auf die Studie?
Nicht in Bezug auf die Studie, sondern in unserem Alltag. Also das heißt, ja, ich brauche jetzt gerade ein bisschen Me-Time heute Abend,
ja.
Dann ist das wie gesellschaftlich akzeptiert und ich muss nicht sagen, ich bin einfach halb tot auf dem Sofa rumgelegen. Sondern es hat dann wie so ein etwas, einen schickeren Anstrich, wenn ich kann. Es ist so wie es ist eigentlich ein guter Ausdruck von unserer Zeitnot, weil es wie so eine Verklausulierung ist. Ich muss jetzt für eine Zeit keinen Begriff angeben. Genau, aber die Zeitkonfetti, sagt sie auch, ist auch wieder eine Frage von Hierarchien, ein Stück weit. Weil wenn ich jetzt Chefin bin, kann ich natürlich meinen Tagesplan viel mehr so strukturieren, dass ich wenig Wartezeiten habe. Oder wenn ich einfach so einen gewissen privilegierten Status habe. Wohingegen, wenn ich das nicht habe und ich muss dort warten und dort noch etwas reinquetschen und dort noch schauen, dass ich dem gerecht werde und noch so weiter, dann haben die Leute halt viel mehr Zeitkonfetti.
Ja.
Und in der Studie sieht es aber genau gleich aus. Du hast heute ja 4 Stunden lang freie Zeit gehabt. 4 Stunden könnte ja heissen, ich habe einen Nachmittag lang frei gehabt und dann können ins Kino. Und das ist ja dann überhaupt nicht gewesen. Ein paar Mal so 10 Minuten nichts gemacht haben. Dann ist natürlich Müdigkeit auch noch ein Thema, wenn man es jetzt auf Zeit zur freier Verfügung nehmen. Also wenn ich jetzt einen strengen Tag habe und ich habe am Abend, wir kennen das alle, ist auch ab und zu okay, aber ich habe am Abend noch 3 Stunden zur freier Verfügung. Wenn ich so tot bin, dass ich nur noch irgendwie mag auf dem Sofa liegen, dann ist das ja auch nicht wirklich das, was man von Zeit zur Entfaltung versteht. Weil vielleicht würde ich total gerne ein tiefgründiges Buch lesen, aber für das habe ich dann die Energie nicht mehr.
Ja, genau. Ja, eben das wären auch wieder so chronisch kranke Menschen, haben sehr viel Zeit, aber hast du überhaupt die gesundheitlichen Ressourcen, um dann irgendetwas zu machen in dieser Zeit, wo für dich wichtig ist?
Mhm. Was auch noch ist, hat auch ein bisschen mit Zeitkonfetti oder mit so Zeiteinheiten zu tun, aber nicht nur, ist halt auch je nachdem, wie die freie Zeit liegt oder wie du eben auch gesundheitlich aufgestellt bist und all die Aspekte oder Care-Arbeit und so weiter, ist auch wieder eine Frage, was ist denn zum Beispiel organisatorisch auch überhaupt möglich, wie du über deine Zeit verfügst. Also zum Beispiel jetzt bei mir, wenn ich noch ein Baby daheim habe, kann ich eigentlich im Moment nie am Abend weg. Weil das braucht mich ja zuhause. Es schlaft zwar und durch das habe ich ein Stück weit Zeit zur freien Verfügung, aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey cool, Vera, wir treffen uns in der Stadt. Mhm. Also so diese Art von Einschränkungen
sind auch einfach in diesen 5 Stunden Freizeit, die in dieser Studie behauptet, das wird dem wie nicht gerecht und wird nicht mitgedacht. Ja.
Genau. Mhm. Und wo ja auch Aspekte sind, wo die Leute sagen, das fühlt sich dann nicht nach Zeit zur Entfaltung unbedingt an.
Ja.
Genau. Oder dort sind einfach die Voraussetzungen je nach Lebenssituation sehr verschieden, wie man über die Zeit kann verfügen kann. Und das Ideal, um wieder zurückzukommen, auf Zeitgerechtigkeit wäre, dass man es gesellschaftlich schafft, Zeiten so zu organisieren und auf so einem Gerechtigkeitsniveau für alle, und das ist sehr wichtig. Also es geht nicht um, dass privilegierte Leute jetzt noch etwas freier mit ihrer Zeit können umgehen können, sondern dass eben alle in der Gesellschaft die Möglichkeit haben, um über ihre Zeit zu verfügen oder ein grösseres Zeitbudget zu haben, über das sie frei können verfügen. Und sie sagt, und ich glaube, das stimmt extrem, dass das halt eben auch für eine Demokratie, für eine gesunde Gesellschaft, für eine resiliente Gesellschaft extrem wichtig ist und auch für die Nachhaltigkeit, dass wir Zeit haben. Also ein Modell, um jetzt ein bisschen konkreter zu werden, wäre die 4-Stunden-Woche, wo wir...
Warte, 20-Stunden-Woche?
4 Stunden pro Tag.
4 Tage. Genau, das sind ja verschiedene Sachen, aber meinen alle wahrscheinlich eben, gehen ein bisschen in eine ähnliche Richtung.
Genau, es gibt 20-Stunden-Woche, es gibt 4-Tage-Woche. Das Grundeinkommen geht eigentlich eine Art auch in diese Richtung. Mhm. Es gibt auch noch, ich habe den Namen vergessen, es hat auch noch ein Modell gehabt, das ich wahnsinnig kompliziert gefunden habe.
Ah, ist das das von der Maria Mies?
Das kann sein.
Das mit der, dort ist dann die Zeit noch ein bisschen mehr.
Du hast irgendwie 4 Stunden für das und 4 Stunden für das und 4 Stunden für das. Und es geht so ein bisschen um Zeitbudgets und so. Ich glaube, für das Bewusstwerden von der Gesellschaft, eben, dass du eigentlich 4 Stunden Arbeit, 4 Stunden Care und 4 Stunden für dich, jetzt mal so grob gesagt, hast und das auch darfst einfordern oder das wichtig ist, finde ich es gut in der Umsetzung, wo es auch so Versuche gibt, wie man das würde machen. Da habe ich gefunden, das stelle ich mir wahnsinnig kompliziert vor. Ja. Und ich habe nicht eher die Ideologie, dass ich schon glaube, wenn jetzt alle Leute einfach 6 Tage in der Woche, so der 5. Tag mehr, was in der Arbeit, also eben weniger, was in der Arbeitswoche hätte, oder bei 20-Stunden-Woche eher jeden Tag ein bisschen weniger, oder egal wie du es aufteilst, einfach wenn die Leute mehr Eigenzeit zur Verfügung hätten, bin ich sicher, dass sie sie auch engagiert in irgendeiner Form würden nutzen.
Ja, ja. Weil eben, ich glaube, das wäre so ein wichtiger Aspekt, um so ein bisschen zum dorthin gehen, auch, dass es auch könnte problematisch sein, wenn wir mehr Zeit haben und wenn wir eigentlich einfach in dieser Zeit halt einfach mehr konsumieren. Also jetzt gerade so für eine nachhaltige Zukunft ist ja so, schon ein bisschen, eben, wenn wir einfach alle halt dann mehr Ferien, mehr Freizeit und das heisst einfach, wir gehen mehr auswärts essen, wir gehen mehr Sachen kaufen, wir gehen mehr rumfliegen oder so. Wäre das ja vielleicht auch nicht genau das, was wir anwenden. Und darum finde ich jetzt das, was du gesagt hast, mit, wir würden uns mehr engagieren. Also so in meinen Augen ist halt, du hast es jetzt auf Demokratie bezogen, ich finde das auch, man kann das wie noch grösser sagen.
Also es ist noch grösser, denke
ich. Im Sinne von sich wirklich einfach engagieren für eine bessere Welt, für eine gerechtere Welt, dass das in meinen Augen heute auch mega krass ist, dass viele Leute entscheiden sich, ich habe halt keine Zeit, mich auch noch politisch zu engagieren oder sozial zu engagieren. Ich habe halt keine Zeit. Ich weiss genau, dass meine Nachbarin sich mega freuen, ich würde ab und zu auf ein Gespräch vorbeikommen, aber ich habe halt keine Zeit für das Engagement. Und ich glaube, das wäre schon auch ein Teil wahrscheinlich von dem, was machen wir denn mit dieser zusätzlichen Zeit? Geht sie dort auch ein bisschen darauf ein? Oder?
Aber da gibt es extrem verschiedene Modelle. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Glaubensfrage. Mhm. Im Sinne von, es ist halt wie grundsätzlich mehr, also bei vielen Modellen, mehr in den Alltag integriert, dass du mehr Zeit hast. Mhm. Und ich glaube, bei sehr vielen Leuten wäre das dann schnell auch einfach ein bisschen mehr Zeit zum Schlafen. Weil zum Beispiel, wenn die Leute gefragt worden sind, wenn der Tag 25 Stunden hätte, für was würden sie die eine Stunde mehr brauchen? Mhm. Haben die meisten Leute gesagt, schlafen.
Ja.
Oder Freunde treffen, ist glaube dann an zweiter Stelle gekommen.
Ja.
Mhm. Ich persönlich wäre jetzt recht überzogen, dass sich so würde einpendeln, dass es mehr auf Gemeinschaften würde rauslaufen und nicht auf Konsum.
Ja.
Wäre jetzt so mein Glaubenssatz, weil ich eher das Gefühl hatte, Konsum ist auch ein rechter Ausdruck von Zeitmangel.
Mhm. Dass wenn ich das Gefühl habe, ich habe wenig Zeit, dass ich es dann wie auch fast ein bisschen kompensieren mit, ich bin dann einfach in dieser wenigen Zeit muss ich dann auch mega viel erleben.
Ja, ich habe nur 5 Wochen Ferien. Mhm. In dieser Zeit will ich sicher nicht in den gleichen 4 Wänden hocken, wie ich sonst auch hocke. Darum muss ich dann irgendwo hinchatten, um irgendwie das zu kompensieren. Oder auch, ich habe die ganze Woche so viel geschafft und so wenig Zeit, um mich von dem zu regenerieren. Also brauche ich einen kurzen, guten, was wäre es, wahrscheinlich Endorphin-Ding, dass ich gehe shoppen und mir so einen schnellen Kick verschaffe von einem guten Gefühl, wo ich mir, glaube sonst anders könnte geben. Und ich wäre jetzt recht überzeugt, dass die Leute auf das auch ein bisschen kommen.
Ja.
Aber eben, man müsste es wahrscheinlich auch einfach ausprobieren, um es herauszufinden.
Lass uns ausprobieren. Es gibt doch auch Orte, wo eigentlich versuchen, so Experimente zu machen mit dem Grundeinkommen. Vielleicht sollten wir auch so ein Experiment anzetteln mit der 5-Stunden-Woche, 5 Jetzt gehen wir sehr tief runter.
Jetzt gehen wir sehr. Es sind 20-Stunden-Woche und 4 Tage. 20-Stunden-Woche und.
4-Tage-Woche.
Und 4-Tage-Woche, genau. Ja. Ja.
Eben, wie kommt. Also, das ist mir vielleicht auch noch so ein bisschen. Nimmt mich natürlich Wunder, jetzt in Ihren Augen, wie würde man das machen, so eine 20-Stunden-Woche? Also, fordert man das von PolitikerInnen? Oder. Weißt du, was ist so ein bisschen der.
Genau, also ich glaube, der erste Schritt, und ich finde, der ist gross, ist schon mal einfach das Bewusstsein, dass die Zeitaspekte politisch sind, dass es zum Teil strukturelle Gründe hat, und einfach das eigene, also nur schon unser eigenes, jetzt bevor man es politisiert, sogar unser eigenes Bewusstsein, dass, eben wie ich gesagt habe, mit dem, wo wir unseren Alltag verbringen, das ist unsere Zeit. Und das lässt sich nicht wieder zurückholen, das lässt sich nicht verschieben. Ich will überhaupt nicht, dass jetzt das Zeitproblem verprivatisieren. Ich finde, es ist über sehr weite Strecken ist das auch eben ein politisches Problem. Und gleich jetzt, wenn man so von unserem eigenen Bewusstsein oder so redet, habe ich lustigerweise diese Woche eine Dokumentation gesehen über eine Familie, wo also die Eltern gesagt haben, hey, wir wollen nicht so viel arbeiten, zum einen, und wir wollen irgendwie aber auch genug Geld haben, um mit unseren Kindern Sachen unternehmen können. Also es muss irgendwie, wie die Balance muss stimmen. Und dann ist natürlich mega die Frage, eben wo reduzierst Und die haben einen radikalen Schritt gemacht, dass als fünfköpfige Familie in eine Einzimmerwohnung gezogen sind.
Okay.
Und einfach so sehr minimalistisch, also vor allem die Eltern ihr Zeug reduziert haben. Bei den Kindern haben sie gesagt, sie haben jetzt alles klar. Also die haben eigentlich fast alles dürfen mitnehmen in die Einzimmerwohnung. Mhm. Ja, also merkst du, die sind irgendwie auch auf eine Art vielleicht auch privilegiert, wie sie sich das haben können in dieser Einzimmerwohnung. Haben sie noch so, es ist eine sehr hohe Einzimmerwohnung und sie haben wie noch so eine Mini-Etage eingebaut, wo sie einfach nur schlafen und so. Also sie haben es recht geschickt gelöst und das war sicher auch nicht günstig gewesen, das so zu lösen.
Klar, aber auf lange Frist ist es wahrscheinlich, also viel als fünfköpfige Familie, zum Beispiel in einer Stadt, zahlst du so viel Miete.
Also rendiert sich auf alle Fälle.
Wird wahrscheinlich sehr schnell, auch wenn du dort investierst, wird sich das in dem Sinn lohnen, ja.
Ja, genau. Und ich fand es auch spannend gefunden vom Aspekt her, weil man ja schnell so sagt, ja, aber wir brauchen einfach, also würde ich jetzt auch sagen, aber wir brauchen das fünfköpfige Familie, einfach unsere Vierzimmerwohnung und darunter geht nicht. Und so habe ich einen spannenden Ansatz gefunden, zu sagen, hey, nein, wir wollen unsere Zeit und dann eine Möglichkeit ist, unseren Raum zu verkleinern.
Ja, ja, mega.
Genau, aber ich habe auch ein spannendes Beispiel gefunden, wie man auch selber darüber nachdenken kann, über das Thema. Aber ich will es damit nicht verprivatisieren. Ja, ja. Das ist mir noch wichtig.
Also ich glaube, dort habe ich schon auch so das Beispiel von, dass ich das Gefühl habe, viel, über das haben wir vorhin geredet auch, viel stellen wir uns schon ein Stück weit auch selber im Weg, eben wo uns das Gleiche geht. Es ist auch eine private Auseinandersetzung im Sinne von, dass ich, wenn ich mega die Glaubenssätze in mir drin habe, dass ich das und das und das und das alles muss machen und eben so und so viel Geld muss haben, aber auch so. Ich lebe jetzt nicht in einem Umfeld, wo sehr prestigeträchtig ist, um viel Geld zu haben, aber eben so am sich engagieren oder viele Hobbys haben oder coole Sachen unternehmen, an tollen Orten sein. Auch bei mir umeinander ist das sehr wichtig, dass man beschäftigt ist. Dass man kann sagen, man macht viel im Alltag. Und das, glaube die Auseinandersetzung so mit dem Stress in sich drin und so die Glaubenssätze irgendwie ein bisschen zu relativieren, was muss ich dann alles erreicht haben, um irgendwie ein cooler Mensch zu sein, wo für mich dann auch eben schnell so in das Thema meditieren oder weißt, so ein bisschen die Achtsamkeit, eben, wo ich jetzt vorhin gleich auch angesprochen habe, im Sinne von auch an der Bushaltestelle stehen und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt noch schnell die News lesen, weil ein cooler Mensch hat eben, weiss immer, was läuft auf der Welt, sondern in dem Moment halt einfach finden, hey, ich schnaufe ein paar Mal tief durch und eben schaue mal in den Himmel rauf oder so. Und also so die Auseinandersetzung, finde ich, ist gleichzeitig wie eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, glaube ich, schon auch mega wichtig. So, was wir für Zeitdämonen auch in unserem Kopf hinein kultivieren.
Absolut. Ich finde es nur wichtig, weil sie sagt irgendwie recht gut, wenn man die Zeitumstellung machen will, dann ist das eine radikale Umverteilung. Eben auch von diesen Zeitprivilegien. Weil von dem, was wir das letzte Mal bei Care auch schon so ein bisschen hatten, dort da geht es dann schnell natürlich auch um so Themen, wenn ich jetzt mir will mehr Zeit verschaffen, dann mache ich das eben häufig, dass ich jetzt in meiner Situation zum Beispiel meine Kinder in eine Kita gebe und dann aber, damit sich das lohnt, die in der Kita einen geringeren Stundenansatz haben als ich. Und dort zeigt sie mega krass, all die Sachen, was ich auch sonst eine gute Sache finde, aber so all das Zeug müssen wir uns abgewöhnen. Also es würde halt eben auch heissen, und das spricht gegen das, wo du Angst hast, dass dann alle gehen reisen, es würde halt auch heissen, dass wir mit dieser mehr Zeit mehr selber Care-Verantwortung übernehmen, dass wir mehr selber unseren Haushalt machen und. Also auch nicht andere zu einem geringeren Lohn für diese Sachen anstellen und damit denen ihre Zeitmöglichkeiten einschränken. Und gleichzeitig eben auch als Gesellschaft solidarisch für Care-Arbeit zum Beispiel Zeit aufwenden. Ich finde, das ist extrem wichtig an dieser Idee, damit es eben nicht abgeleitet ist. Das haben wir ja viel gehört, dass das so ein individualistisches Ding wird, oder?
Ja.
Der eine Aspekt, den wir jetzt ja schon darüber geredet haben, ist die individuelle Bewusstwerdung. Und der andere Aspekt ist, dass wir eben gesellschaftlich dafür einstehen. Und natürlich ein riesen Teil davon müsste auch gross gesellschaftspolitisch irgendwann passieren, wie eben die Einführung von einer 20-Stunden-Woche oder also all diese Sachen. Da müssten auch irgendwie Weichen gestellt werden. Aber ich glaube, auf dem Weg dorthin ist das Bewusstsein für unser Zeitempfinden und dass wir auch das könnten einfordern und dass es eben auch dass es nicht ein individuelles Ding ist, von ja, ich selber habe halt jetzt ein bisschen mehr Lust auf Freizeit, sondern dass es auch gesellschaftlich etwas sehr Wichtiges und Produktives ist. Eben auch wichtig für eine Demokratie. Also,
ich würde sagen, produktiv eher im Sinn von Gemeinschaft pflegen, Gesellschaft gerecht gestalten. Nicht produktiv im Sinn
wirtschaftlich
Sinn. Produktiv. Das ist nämlich auch so, immer so lustig, wie welche Wörter verwendet und verstanden werden.
Ja, nein, produktiv im gesellschaftlichen, zwischenmenschlichen Sinn. Dort müssten auf alle Fälle Weichen gestellt werden, aber als Schritt dorthin, ich finde das ein super Begriff, den wir noch nicht so verwendet haben, die Umsetzung von der Utopie in kleinen Schritten. Wo sie gesagt hat, die Frauenbewegung hat ja auch so angefangen, dass verschiedene Frauen kleine Schritte gemacht haben zu einer Befreiung, indem dass sie Sachen gesagt haben, mache ich nicht mehr oder mache ich jetzt anders oder tragen wir nicht mehr oder sagen wir nicht mehr oder einfach alles so ganz viele Einzelteile, wo eine extrem grosse gesellschaftliche Änderung und Bewegung in Gang gesetzt haben. Und ich glaube, so ähnlich, und das finde ich extrem einleuchtend, muss man das bei der Zeit denken. Also einerseits, wie ich über Zeit nachdenke, wie ich meinem Umfeld Zeit spiegle und wie ich mein Leben versuche einzurichten mit Zeit, sollte das Umdenken anstoßen, wo hoffentlich dazu führt, dass so Ideen wie 4-Tage-Woche auch gesellschaftsfähig werden. Das finde ich sehr einleuchtend.
Eigentlich, also mega, ich finde das mega einleuchtend und ich glaube, es ist eigentlich, kann man das auch als Mechanismus allgemein für das, was wir darüber schwätzen, nämlich wir machen den Utopie-Podcast, um andere Welten vorstellbar zu machen, um eigentlich ja eben daran zu arbeiten, dass wir in einer gerechten Welt leben können und dass eigentlich in allen gesellschaftlicher Fortschritt, sogar in denen, die wir blöd finden, steht ja eigentlich das am Anfang, dass sich gewisse Leute eben gewisse Sachen ausdenken, dass man von gewissen Sachen anfängt zu träumen, die Träume auch eben miteinander teilt, dass man die Geschichten von wie könnte es eben anders sein, dass man die irgendwie eben mit sich selber individuell so ein bisschen ausmacht, aber auch, dass man das wie mit diesen Leuten im Umfeld und dann darüber aus gesellschaftlich eigentlich dass das thematisiert wird und dass dann eben in kleinen Schritten hoffentlich sich Sachen auch verändern können.
Ich glaube, es ist ein Grundmechanismus von Utopien, wie wir es denken. Darum bin ich da so
yes.
Das bringt sie recht gut auf den Punkt.
Yeah.
Genau. Was auch noch spannend ist, ich bin ja ein Fangirl von der Theresa Bücker und sie hat in dieser schon im Zusammenhang auch mit dem Buch, aber hat sie an der Republika einen Vortrag gehalten.
Was ist das?
Die Republika ist Konferenz für digitale Gesellschaft.
Ja.
Das ist die Beschreibung, die dort steht.
Ja.
Von den Rednern und so, Rednerinnen, die ich dort gesehen habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, es sei jetzt mega digital lastig. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein der Ursprung. Und es ist so ein geiler Name. Das muss ich jetzt mal.
Republika.
Republika. Es ist geschrieben Re-Doppelpunkt Publika.
Aha.
Was man als erstes denkt, ist Republik.
Aha.
Das steckt drin. Dann Res Publica ist latinisch öffentliche Sache.
Mhm.
Und das Re-Doppelpunkt ist quasi Antwort im digitalen, also im E-Mail-Sinn.
Ja.
Ich finde es sind drei recht coole also so Props für wer auch immer sich den Namen für die Konferenz ausdenkt hat. Aber genau, dort hat sie geredet über Utopien.
Mhm.
Und ich habe gefunden, sie hat noch einen interessanten Utopie-Aspekt auch dort eingebracht, dass sie verwendet eigentlich Utopie dort zuerst mal negativ.
Mhm. Mhm. Ja, und ich gebe ihr so oft halt, ja.
Also, wir machen jetzt da eine Neuerung in dem Podcast.
Denn es ist unser menschlicher Kern, genug Zeit haben zu wollen für FreundInnen, für Schlaf, für Kinder, die Mitgestaltung der Gesellschaft und Aufgaben, aus denen wir Sinn ziehen. Und diese ganz simplen, einfachen Wünsche, ausgeruht, eingebunden, geliebt und handlungsfähig zu sein, die sollten wir niemals mit einer Utopie, in der Übersetzung heißt Utopie, einem Ort, den es nicht geben kann, verwechseln.
Eben, ihr ahnt, der erste Teil gehe ich dafür auf die Knie, finde ich absolut. Das ist ja das, was ich jetzt die letzte halbe Stunde versucht habe zu erklären. Finde ich absolut richtig und wichtig und toll. Beim letzten Teil war ich so ein bisschen so, was jetzt? Also zum einen stimmt es nicht. Es ist nicht, was hat sie gesagt, nicht ein Ort, wo es nie
nicht geben kann, sondern es ist wie der Ort, wo es nicht
gibt. Wo es noch nicht gibt.
Genau.
Also es ist sogar, die Übersetzung ist ein guter Ort, wo noch, in Klammern, weil mit oder ohne verwendbar, nicht Wirklichkeit ist. Von dort, an dem Punkt bin ich nicht ganz einverstanden. Aber sie führt es dann noch aus und es geht dabei, und da gebe ich ihr wiederum recht, darum, dass Utopie eben häufig verwendet wird, als dass ich erzähle dir jetzt das und dann sagst du, das ist doch utopisch. Und dort, finde ich, bringt sie recht gut ein, dass man dort eigentlich immer reinhaken muss.
Ja.
Weil es ist eine blöde, billige Ablenkgranate, um eigentlich zu sagen, deine Anliegen halte ich für nicht wichtig.
Ja, nicht, ich halte deine Anliegen nicht für wichtig. Oder sogar, ich finde das, was du sagst, stimmt eigentlich, aber das ist in unserer Gesellschaft, das ist in dieser Welt, in der wir jetzt leben, gar nicht umsetzbar. Und dort geht es ja eigentlich einfach darum, dass die Leute finden, wir dürfen nur Sachen fordern, die politisch auch umsetzbar sind. Und ich glaube, genau das sind wir zwei halt nicht der gleiche, also nicht der Meinung. Wir finden, wir müssen unbedingt das fordern, was nötig ist, um eine gerechte und ökologische Gesellschaft zu entwickeln. Und wir müssen nicht das fordern, was innerhalb von unserer Gesellschaft vorstellbar und umsetzbar ist.
Ja, ich sehe den Punkt vielleicht, darum meine ich, die andere Variante wäre ja, dass ich sage, okay, ich sehe dein Problem und ich stimme dem zu, das muss geändert werden.
Ja.
Das wäre ja eigentlich die Anerkennung für das Problem, das müsste kommen. Und dann kommt die Person aber je nachdem, aber das ist eigentlich auch völlig in Ordnung, in die Verlegenheit zu sagen, aber ich weiss nicht wie.
Ja.
Und mit dem Utopie-Ding wird dem eigentlich ausgewichen. Weil die Person dann nur sagt, es ist einfach irgendwie nicht möglich. Aber nicht anerkennt, dass das Problem existiert und müsste gelöst werden.
Ja.
Und sich durch das einfach die Blöße nicht gibt, dass sie nicht weiss wie.
Mhm.
Und damit lieber dein Anliegen über Bord wirft, als zu sagen, ja, ist eigentlich wirklich ein Scheiß, aber ich habe keine Lösung. Also gerade im politischen Diskurs ist das halt eigentlich meistens der Move, der gemacht wird und wo man eigentlich genau müsste reingehen und sagen, anerkennst du das Problem oder den Wunsch?
Ja.
Und wenn ja, ja, dann lass uns halt gemeinsam herausfinden, was sind denn jetzt die Möglichkeiten, um dort hinzukommen. Weil, wie wir es gesagt haben, wenn die Familie in eine Einzimmerwohnung zieht, oder keine Ahnung, es wird auch häufig gesagt, das geht einfach nicht. Und man müsste aber halt ein bisschen weiter darüber nachdenken oder suchen, was sind denn man hat meistens mehr Möglichkeiten, als dass man denkt.
Und ich glaube, das ist ja aber auch der Grund, wieso wir sagen, der Podcast, den wir hier machen, der will eigentlich ein Training für utopisches Denken sein, weil das ist genau das. Die meisten Leute können das gar nicht, machen das auch gar nicht. Über das realpolitisch Denkbare, über das, wie es im Moment halt gerade ist und unsere Gegenwart ist, mega, hat einen mega, mega engen Horizont.
Ja.
Ausser, wenn man dann in die Tech-Utopie geht, dort ist vielleicht der Horizont wieder sehr hoch, sehr weit, aber dort ja, gibt es auch viele Argumente, da kommen wir dann in anderen Sendungen sicher auch noch drauf. Was auch das Problematische an diesen Utopien ist, und über die reden wir momentan ja auch nicht mega fest, aber sonst ist es schon so, dass wir ja wie eigentlich fordern, hey, wir müssen uns doch getrauen und wir müssen doch uns können Sachen vorstellen, die jetzt innerhalb von unserer Gesellschaft eigentlich unvorstellbar sind.
Dazu nochmal, weil ich will sie nicht in Misskredit bringen. Theresa Bücker.
Utopien stehen sehr oft für realistisches, aber vor allem für zugewandtes Denken. Sie sind Ideen von Menschen, die nicht aufgehört haben, aneinander zu glauben, die sich und anderen, der Gesellschaft, zutrauen, Werte wie Gerechtigkeit und Solidarität nicht nur rhetorisch zu füllen, sondern mit Leben.
Wow.
Das ist jetzt mein Mitbringsel. Und ich lade das in unsere, wir haben da so ein Pad, wo wir Sachen abspielen können. Ich lade das darauf gespeichert, mit der Idee, dass wir weitere so wunderschöne Utopie-Gedanken können sammeln und da einspeichern und bei Gelegenheit mal wieder abspielen, damit wir das alle ganz oft hören.
Wow, ja, voll schön. Danke vielmals für das. Mhm.
Ja.
Hey, und ist das auch ein bisschen der Schlusspunkt von diesem Buch?
Mal, es ist der Schlusspunkt, aber ich habe noch etwas Persönliches dazu, was mich jetzt in dieser Recherche dahin begleitet hat, wo mir erst gestern Abend aufgefallen ist, so richtig. Ich wollte eigentlich am Anfang noch erzählen, rückbeziehend auch auf unsere Care-Sendung, dass ich mein absoluter Traum-Care-Wochenende hatte.
Oh.
Ja. Und schon dort so das Gefühl hatte, ja, das hat, glaube ich, auch mit dieser Auseinandersetzung mit Zeit und eben mit Care und so, die jetzt so intensiv war, die letzten 4 Wochen zu tun, vielleicht. Natürlich auch mit allem, was vorher war, dass es jetzt so zur Umsetzung kam. Also die Situation ist die, mein Mann ist Musiker und manchmal gibt es Wochenende, wo er spielt und weiter weg spielt und im Hotel übernachtet und dann bin ich allein zu Hause mit dem Kind. Und das geht grundsätzlich auch gut, aber manchmal ist es anstrengend, manchmal ist es einsam, manchmal ist es einfach nicht so toll. Und jetzt an diesem Wochenende war es einfach so, dass ich zum Teil abgemacht habe mit Leuten, die gesagt haben, also von sich aus gesagt haben, hey, unternehmen wir etwas miteinander, also auch mit den Kindern. Und dann haben sich noch andere Leute spontan angeschlossen. Und uns ist die Nacht einfach so vorbeigebracht worden von Freunden. Und am anderen Abend ist spontan einfach für uns gekocht worden. Und Nachbarskinder sind innen und rausgegangen und haben schlussendlich noch spontan bei uns übernachtet. Und es ist aber alles so, jemand hat das dann auch so gesagt oder so auf den Punkt gebracht, wo an diesem vollen, schönen Wochenende irgendwie da durchgeschneit ist. Das, es hat so wie auch für alle gestimmt. Weil manchmal gibt es auch, dass so viel los ist und ich dann so denke, ach, es ist dann gleich anstrengend. Das war es überhaupt nicht gewesen. Für mich, auch weil die Leute mega einfach irgendwie da und dabei gewesen sind. Aber auch so vom Gefühl, ja, die Kinder, die da waren, haben, oder dann auch da geschlafen haben, haben sich mega eingebracht und haben mir eigentlich mehr geholfen als etwas anderes. Also wir sind so voll auf eine gute Art im Kontakt gewesen. Und gleichzeitig weiss ich auch, dass es für sie mega, ihnen mega gut da hat, das Wochenende da zu verbringen. Und so war das dann mit allen so ein bisschen. Oder jemand anders ist vorbeigekommen und einfach mit, also jemand Erwachsenes und einfach mit den Kindern an den Basteltisch gehockt und mitbastelt und hat das, glaube ich, mega genossen, einfach mit diesen 7 Kindern zu basteln. Und genau, das so zu dieser Care-Utopie, wie es wie ein gegenseitiges sich umeinander kümmern und gemeinschaftlich das Verbringen war, wo ich mich so mega drin aufgehoben gefühlt habe.
Ich habe das Gefühl, die haben einfach alle den Podcast gehört.
Nein.
Von letztem Mal. Und sind dann einfach anstatt aufs Sofa gehockt, mit den Kindern an den Tisch gehockt.
Nein, tatsächlich habe ich herausgefunden, also von der einen weiss ich, dass gar nicht wissen, dass der existiert. Und bei den anderen habe ich zufällig herausgefunden, dass sie ihn noch nicht gehört haben. Ja. Nein, aber das habe ich mich eben auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Es wäre aber auch genauso schön, wenn sie es gewusst hätten. Aber es ist tatsächlich nicht mal der direkte Effekt vom Podcast. Und für mich hat sich dort auch ein Kreis geschlossen, weil Theresa Bücker hat, das habe ich gestern Abend völlig übermüdet gelesen, aber oder sie geht nochmal darauf ein, das haben wir jetzt ein bisschen ausgelassen, auf unseren Freiheitsbegriff. Mhm. Wenn man ja sagt, man braucht Zeit zur freien Verfügung. Und zwar das Ding, dass wir Freiheit eben nicht über Abhängigkeit oder Verantwortung für andere denken, sondern sehr individualistisch. Das ist ja so, wie wir geprägt sind. Mhm. Und das Wochenende hat sich für mich extrem frei angefühlt. Mhm. Und jetzt gerade eben bei der Zeitverwendung finde ich das einen sehr wichtigen Aspekt, um den anzusprechen, dass damit eben nicht primär gemeint ist, das individualistische Freiheitsding. Ja. Und wir uns, das schließt sich eben für mich auch wieder der Bogen zu Care, dass wir, glaube ich, auch wirklich müssen lernen, Freiheit im
Zusammenhängigkeitsbegriff.
Also
das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Genau, also wir sind voneinander abhängig, wir sind zusammenhängig. Und wie finden wir eigentlich dort einen freiheitlicheren Blick auf das, oder?
Genau.
Ja.
Und in dem Sinne, und das finde ich eigentlich wunderschön, das ist mir dann aufgefallen, das ist ja sogar ein Moment, wenn ich dort etwas gebe an Zeit, dann wird die Möglichkeit von einer Gemeinschaft teilhaben für alle grösser. Ja. Es ist nicht im kapitalistischen Sinn, wie wir es uns gewöhnt sind, dass ich etwas für mich nehme, bin ein Erfolg, den die anderen nicht haben, aber ich kann es. Sonst, wenn ich Zeit und Energie für die Gemeinschaft gebe, dann öffnet das ja für alle in meinem Umfeld auch Zeit für die Gemeinschaft. Das heisst, das vergrößert das Gut an Zeit und Möglichkeit, gemeinschaftlich zu verbringen für alle. Genau.
Hey, wow. So schön. Danke vielmals. Das ist jetzt wirklich mega. Einfach ein toller Bogen noch gewesen.
Danke.
Und ich glaube, dann würden wir jetzt nochmal dort anhüpfen. Was ist denn gerade für eine Zeit so draussen? Ja, wie immer darf ich euch einladen zu einer Jahreszeitbetrachtung. Und also in meiner Utopie spielen ja die Jahreszeiten und welche Zeit gerade in der Natur so Thema ist, spielt eine grosse Rolle.
Ich habe Schneeglöckli im Garten entdeckt.
Wow, ich wollte fragen, du Gami, sag mal, hast denn du schon Schneeglöckli gesehen?
Ja, wir hatten den halben Garten voll und ich habe es gesehen.
So cool. Ja, ich habe natürlich eben aufgeschrieben, Schneeglöckli blüht. Ja, und eben einfach die ganz ersten von diesen Pflanzen, die im Frühling kommen, sind jetzt am Aufblühen. Ich habe gestern noch einen Winterling entdeckt. Das ist so für mich einer von denen, wo man eben nicht so oft sieht, aber wo dann gleich auch so ist, so, ah, jetzt habe ich das erste Mal einen Winterling gesehen.
Also ich muss ja ehrlich sagen, es hat so viele Schneeglöckli im Garten, dass ich, als ich es dann gesehen habe, ein bisschen entsetzt war, dass ich die nicht früher gesehen habe. Also ich könnte jetzt nicht angeben im Sinne von, das erste ist aus der Erde gekommen und ich jetzt bemerkt. Sonst, so das weiße Feld ist dann an mir irgendwann ins Auge gestochen.
Ja, aber ich finde eben, es ist ja trotzdem, die Schneeglöckli sind solche Blümchen, wo ich weiss, dass das eben sogar, ich nenne es jetzt mal ein bisschen,
das kannst du alles sagen, ist okay.
Sogar so ein bisschen Naturbanausen wie Gummi entdecken Schneeglöckli. Und darum finde ich sie aber auch super spannend, weil ich finde so, hey, es ist auch wieder eine Pflanze, wir können uns darüber unterhalten und sagen, hey, offensichtlich ist jetzt eine andere Jahreszeit als noch vor 3 Wochen, weil jetzt hat es Schneeglöckli.
Das war meine Überlegung. Ja.
Und ich wollte einfach an dieser Stelle die Einladung aussprechen, um sich eben vielleicht jetzt nicht nur auf die Schneeglöckli konzentrieren, sondern vielleicht einfach so ein Eckli im Garten oder ein Ort, wo man jeden Tag vorbeiläuft oder so, dass man einfach so in dem Bewusstsein von jetzt fängt es an, dass eigentlich die ganze Zeit neue Pflanzen erscheinen und dass man so könnte zusammen so eine phänologische Reise machen. Die Phänologie ist so ein bisschen die Lehre von dem, was, welche Pflanze kommt wann oder auch welche Pflanze blüht wann. Einfach so, so in dem Bewusstsein hinein. Jetzt ist sozusagen mit dem Schneeglöckli und der Hasel, wo ja jetzt auch am Anfang blühen sind, ist jetzt eigentlich wie so der Startschuss für die Betrachtungen, die man im Frühling, also am Anfang Frühling ist es noch ein bisschen übersichtlicher. Dann merkt man so, ah ja, jetzt kommt das und wenn man ein bisschen so ist wie ich, wo halt sehr viele Pflanzen sieht, dann irgendwann entgleitet es einem, weil es plötzlich so viel kommen. Genau, aber da sind wir jetzt. Und so von der Prozessqualität, das mache ich ja auch viel, ist es auch der Moment, von, wenn wir etwas neu entwickeln. Also wenn wir zum Beispiel miteinander einen Podcast kreieren, dann gibt es so den Moment, und wir sind eben jetzt schon drüber, wir sind über den Moment drüber, aber es gibt wie so den Moment, wo man so eigentlich im Feuer ist und findet so, yes, und jetzt haben wir angefangen oder jetzt machen wir das. Und dann plötzlich kommt nochmal ein Wintereinbruch und es ist dann mega nicht klar, ob das Projekt diesen Wintereinbruch sozusagen überlebt. Ich glaube, im Moment ist es wie so, es wird jetzt noch wochenlang ein Ringen zwischen Frühling und Winter sein. Also so, jetzt kommen dann, ich glaube, jetzt Ende Woche wird es dann wieder jetzt recht warm und schon recht frühlingshaft. Und eben, man fängt vielleicht schon an, im Garten Sachen aussäen. Und dann kann es aber sein, dass es noch mal 3 Wochen lang unter Null ist.
Ja.
Oder dass es noch mal schneien kann. Und es geht noch recht lang. Es wird immer so ein bisschen hin und her gehen. Ich glaube, das ist auch so in so Projektsachen ist das halt mega ein kritischer Punkt. Weil eigentlich schon etwas da ist, ein kleines Plätzchen. Aber es kann halt mega gut sein, dass es dann wieder
erfrüht.
Genau. Das ist so für mich auch immer noch eine coole Überlegung. Und eben, ich finde, wir mit unserem Podcast, wo jetzt doch schon unsere 6. Folge dran sind, wir haben es echt ein bisschen über den kritischen Punkt heraus geschafft. Ich gratuliere uns.
Ja. Wir haben mega Freude, dass es schon so viele Leute hören. Es sind nämlich mehr, als ich gedacht hätte. Ich habe immer von 5 geredet, mega optimistisch. Es sind deutlich mehr als 5. Und ich würde das später nicht mehr am Ende sagen, ich sage es jetzt mal. Jetzt. Es wäre mega super, wenn ihr auf diesen Plattformen, wo ihr uns hört, uns würdet folgen. Oder auf denen, wo man kann, uns sogar bewerten. Und bei Spotify ist das versteckt, neben dem Einstellungsrädli hat es 3 Pünktli. Und dort muss man draufklicken und dann kann man schon bewerten. Man kann es nicht bei den Sternli. Das bin ich nämlich mehrmals gefragt worden. Darum an dieser Stelle schnell der Tipp.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Auf ganz bald wieder.
Auf ganz bald.
Das war «Flirrend». Der Podcast über Utopien von der Vera und der Gami aus Winterthur. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch auf welcher Plattform auch immer und hinterlasst uns ein paar Sternchen. Das würde uns sehr freuen. Wir danken für den technischen Support und für die Musik an Domi Schreiber, Mai Kung Fu.